Als ich Zivildienst war, das ist echt schon jetzt 15 Jahre her, habe ich in der Küche gearbeitet, in der Therapieeinrichtung von so einer Therapieeinrichtung für Drogensüchtige und Drogenkranke. Und jeden Tag kam dann, du bist ja in der Küche und die ist irgendwie offen auf der einen Seite, es war alles noch so ein bisschen provisorisch. Jeden Tag kamen da Leute rein und fragten mich Sachen. Die fragten, kann ich hier ein paar Orangen mitnehmen in mein Zimmer? Kann ich mal in die Töpfe reingucken, um zu sehen, was es halt zum Essen gibt? Joel, kann ich dein Auto ausleihen? Und ich, irgendwann habe ich mir angewöhnt, weil das immer so auf mich einprasselte. Und einige von euch wissen, das war in Brasilien, das war nicht in Deutschland. Habe ich mir angewöhnt, immer Nein zu sagen. Ich habe immer erstmal Nein gesagt. Nein, nein, nein. Und irgendwann kam mal ein Jugendlicher auf mich zu und sagt, Joel, du bist so ein Neinsager. Du sagst immer nein, 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 nein. Sag doch mal ja. Du hast doch gar nicht so ein hartes Herz. Sag doch mal ja. Und ich habe darüber nachgedacht. Und habe versucht, nicht immer ganz so drastisch nein zu sagen, sondern auch manchmal mich so auf Sachen einzulassen, manchmal zuzugeben, ja, vielleicht, lass uns doch mal abwarten. Und so, ja, ich bin halt jemand, ich kann das gut anscheinend. Ich kann gut Nein sagen, ich kann gut Grenzen ziehen. Und das ist gar nicht so schlecht, weil manche Leute können das gar nicht. Manche Leute können gar nicht Grenzen ziehen. Und je nachdem, zu welchen Menschen man gehört, kann man gucken, was man eher üben muss. Muss ich eher üben, Nein zu sagen, oder muss ich eher üben, ja, komm, ich probiere es mal aus. Lass mal ausprobieren, nicht immer gleich. Es geht in unserem Bibeltext darum, Nein zu sagen. Deswegen erzähle ich euch diese Geschichte. Und in dem Bibeltext wird deutlich, wie extrem wichtig es ist, Nein sagen zu können. Ich lese euch aus dem Buch Esther. Aus dem Buch Esther, das erste Kapitel, es ist ein bisschen wie ein Märchen, es ist eine Geschichte. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte, ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des gesamten Reiches, die hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien, der hohe Adel und die Statthalter aller Provinzen nahmen daran teil. Volle 6 Monate stellte der König seine Macht und seinen unermesslichen Reichtum vor ihnen zur Schau. Anschließend veranstaltete der König ein Fest für alle Bewohner des Palastbezirks, vom vornehmsten bis zum geringsten. 7 Tage lang wurde im Schlosspark gefeiert. Zwischen Alabastersäulen waren weiße und blaue Vorhänge aus kostbaren Stoffen aufgehängt, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen standen auf dem kostbaren Fußboden aus verschiedenfarbigen Steinplatten. Getrunken wurde aus goldenen Bechern, von denen keiner dem anderen glich. Wein gab es in Fülle aus den königlichen Kellern. Alle konnten trinken, so viel sie wollten, aber niemand wurde dazu gezwungen. Der König hatte die Diener angewiesen, sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten. Königin Vashti veranstaltete gleichzeitig im Palast des Königs ein Fest für die Frauen. Am 7. Tag des Festes rief König Xerxes die 7 Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten. In seiner Weinlaune befahl er ihnen, die Königin im Schmuck ihrer Krone herzubringen. Alle seine Gäste, die führenden Männer seines Reiches, ebenso wie die Bewohner des Palastbezirks, sollten ihre außerordentliche Schönheit bewundern. Aber Königin Vashti weigerte sich, dem Befehl des Königs zu gehorchen. Da packte den König der Zorn. Sofort besprach er sich mit seinen Ratgebern, weisen Männern, die sich auf den Lauf der Gestirne verstanden und über das Recht Bescheid wussten. Er sagte zu ihnen, ich habe meinen Diener mit einem Befehl zur Königin Vashti gesandt, aber sie hat ihn nicht befolgt. Was soll nach dem Gesetz mit ihr geschehen? Einer antwortete, König Vashti hat sich nicht nur am König vergangen, sondern auch an seinen Fürsten, ja am ganzen Volk in allen Provinzen des Reiches. Was sie getan hat, wird sich unter allen Frauen herumsprechen. Sie werden auf ihre Männer herabsehen und sagen, König Xerxes befahl der Königin Vashti, vor ihm zu erscheinen, aber sie weigerte sich. Die Frauen der Fürsten im Reich haben es gehört und sie werden sich schon heute ihren Männern gegenüber darauf berufen. Das wird eine Menge böses Blut geben, wenn der König es für richtig hält. Sollte er einen königlichen Befehl erlassen, dass Vashti nie wieder vor ihm erscheinen darf. Dies müsste unter die Gesetze der Meder und Perser aufgenommen werden, die unwiderruflich sind. Und dann sollte der König an ihrer Stelle eine andere zur Königin machen, die diese Würde auch verdient. Wenn dieser Beschluss des Königs in seinem ganzen Reich bekannt wird, werden alle Frauen, von den vornehmsten bis zu den einfachsten Familien, ihren Männern den schuldigen Respekt erweisen. Dem König und seinen Fürsten gefiel dieser Rat gut. Wie vorgeschlagen wurde, schickte der König einen Erlass in alle Provinzen seines Reiches, jeweils in der Schrift und in der Sprache des betreffenden Landes. Auf diese Weise wollte er sicherstellen, dass jedermann in seinem Haus der Herr bleibt. Ihr merkt an meiner Stimme, ich habe versucht, die Stimme eines Märchenerzählers anzunehmen. Denn es hat etwas von einem Märchen, ne? Dieses Ausschmückende, dieses Prachtvolle. Wahrscheinlich kennt ihr dieses Buch gar nicht so richtig, ne? Das ist eins von diesen Büchern, die in der protestantischen Bibel ein bisschen untergehen, weil die das führt jetzt zu weit, das alles zu erklären. Es ist ein bisschen untergegangen, das Buch bei uns. Aber es hat eine lange Tradition. Und in der jüdischen Gemeinde, da wird dieses Buch jedes Jahr einmal komplett vorgelesen. Und zwar am Purimfest. Am Purimfest. Das ist immer im Frühling. Und das ist so ein bisschen der jüdische Karneval. Also es ist ein ernstes Buch. Denn es geht darum, dass Jüdinnen und Juden schon immer unter besonderer Beobachtung standen und schon immer einem gewissen Risiko ausgesetzt waren. Und das Buch handelt davon, wie es an dieser einen Stelle am Hofe dieses Königs Xerxes gelungen ist, eine Verfolgung der Juden abzuwenden. Darüber geht dieses Buch. Aber es hat eben alles dieses Märchenhafte und auch etwas Komisches im Sinne von witzig. Ja, es steckt überall so ein bisschen Komik drin. Das zeigt sich ja auch schon in unserem Buch. Also da weigert sich die Königin, dem Befehl des Königs zu gehorchen und sofort wird ein Regierungsrat einberufen. Und dann werden da Gesetze erlassen, die Angst ist groß. Alle Frauen im ganzen Reich könnten sich auf einmal jetzt gegen die Männer verschwören und es könnte einen riesigen Umsturz gehen. Auf einmal übernehmen die Frauen die Macht. Ja, was ist das denn? Und so, also was sind das für armselige Mannsgestalten, die in dieser Geschichte auftreten? Ne? So ein Quatsch, was die da machen. Dann sitzen die da zusammen und jetzt muss ein Gesetz her. Und dann schreiben wir das auf Papier und dann wird es überall hingeschickt und dann gehorchen die Frauen hier nämlich wieder so. Dann ist wieder alles in Ordnung. Die Männer sind wieder die Herren im Haus. So ein Quatsch, ne? Also es hat alles ein bisschen Komik. Die einzige starke und vernünftige Person in diesem Kapitel ist eigentlich die Königin Vashti, ne? Das ist die einzige vernünftige Person. Denn da kommt der besoffene König, kommt allen Ernstes auf die Idee, seine Frau irgendwie dem Publikum vorzuführen, im Schmuck ihrer Krone. Und das heißt ja wohl nur im Schmuck ihrer Krone, ne? Nur mit der Krone begleitet soll sie dann irgendwie dieser besoffenen Schar vorgeführt werden. Und auf so eine seltsame Idee, da kann es wirklich nur eine Antwort geben. Nein, nein, so einen Quatsch mache ich nicht mit. Eine andere Antwort kann es eigentlich gar nicht geben. Und Vashti ist so eine starke Frau, die stellt sich einfach vorne hin und sagt, nein, ich mach's nicht. Und dann kriegt sie die Folgen aber zu spüren. Ne? Das zeigt uns schon die Geschichte jetzt hier. Das ist zwar komisch und diese Männer sind, es gibt ja auch tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja auch in der heutigen Politik solche Männer, die so sehr ein bisschen, hat man den Eindruck, die sind ein bisschen abgedriftet. Vor allem, wenn man auf die andere Seite des Atlantiks guckt. Ne? Die sind eigentlich kann man die nicht mehr richtig ernst nehmen. Aber sie machen halt Politik. Sie sind an der Macht. Und sie ziehen ihr Ding durch. Und genauso auch in unserer Geschichte hier. Die ziehen ihr Ding durch. Die machen ein Gesetz. Die Königin Vashti wird abgesetzt. Die wird nie wieder Königin sein. Es wird ein Gesetz in alle Provinzen geschickt, dass die Frauen sozusagen wieder schön unter der Decke gehalten werden. Ja, war es das wert, wird sich die Königin Vashti im Nachhinein fragen. War es das wert, Nein zu sagen? Für mich und auch für die ganzen anderen Frauen in diesem Land. Und ich glaube, ganz sicher war es das wert. Mir ist dieser Vers von Jesus eingefallen: Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber an der eigenen Seele Schaden zu nehmen? Lieber die eigene Würde bewahren, als irgendwie ganz lange immer demütigend ausgesetzt zu sein. Lieber diesen einen Moment nutzen, wo ich noch Nein sagen kann, als ein Leben lang diese Schlechtigkeiten zu ertragen. Deshalb die Vashti, die kann uns ein Vorbild sein. Ein Vorbild im Nein sagen. Das Buch ist ein bisschen märchenhaft, aber es kann uns ein, also diese Figuren, die da drin auftreten, können uns trotzdem Vorbild sein. Ich habe im Internet einen Zeitungsartikel gefunden von Christianity Today, einer konservativen amerikanischen Zeitschrift. Und da hat eine Frau berichtet davon, wie sie sozusagen den Mut gefunden hat, über Gewalt zu reden, die ihr angetan wurde. Also es gab so einen Skandal, dass der Trainer einer Turnerinnenmannschaft jahrelang Mädchen da missbraucht hat. Und irgendwann kam das raus. Irgendwann haben diese Frauen eben geschafft, darüber zu sprechen. Und diese Frau in diesem Artikel sagte, dieses Buch hat ihr dabei geholfen. Sie hat sozusagen diese Figur vor Augen gehabt und hat gesagt, okay, sie hat das gemacht und ich mache es jetzt auch. Ich trete jetzt auch auf und ich sage nein und so war's und ich will mich dagegen wehren. Und natürlich hat das nicht gereicht, dass nur diese Mädchen aufgestanden sind und gesagt haben, nein. Sondern da mussten erst andere Leute, mächtige Menschen mussten erst diese Geschichten hören und diesen Geschichten glauben. Und die mussten erst dieses ganze System ins Wanken bringen, bevor dann überhaupt irgendetwas passiert ist. Weil es reicht nicht einfach, dass das Opfer Nein sagt. Es braucht auch jemanden, der dem Opfer glaubt und der es unterstützt. Es braucht jemanden in einer Machtposition, der dann die Konsequenzen zieht, der das System so ins Wanken bringen kann. Und es braucht einen Rechtsstaat, der die Schuldigen dann zur Rechenschaft zieht, der das alles vor ein Gericht bringt, damit es auch öffentlich verhandelt werden kann. Um es mit einem Wort zu sagen, es braucht Haltung, es braucht Anstand, es braucht Wahrheit und zwar auf allen Ebenen, nicht nur bei den Menschen, Konfliktparteien selbst, sondern in allen Ebenen der Gesellschaft. So, das ist das Beispiel der starken Vashti. Aber eigentlich geht es ja um Esther. Esther ist so die Namensgeberin von dem Buch und sie ist so die zweite, die Frauengestalt, um die es eigentlich geht. Und wir merken schon, sie ist ganz anders gestrickt als Vashti, denn sie wird diejenige sein, die Vashti auf dem Thron nachfolgt. Also sie weiß ganz genau, was mit der Vashti passiert ist und trotzdem lässt sich die Esther auf diese Geschichte ein. Trotzdem möchte sie gern Königin werden. Und da wird berichtet in dem Buch, wie sie über 12 Monate lang so ein Schönheitsprogramm absolvieren muss, so ein Beauty-Programm, damit sie sozusagen dem König genügt, damit sie auch dann ausgestattet und herausgeputzt ist, damit das für den König ausreichend ist. Aber sie macht das, zieht das alles durch. Sie geht diesen Weg weiter, sie nimmt das alles auf sich, um dann am Ende so an der Spitze des Staates zu stehen. Mich hat das so ein bisschen erinnert an so manche Frauen von so Prominenten, die so in den Medien irgendwie auftauchen. Man weiß gar nicht, was sie selber geleistet haben, aber sie wollen unbedingt irgendwie in der Öffentlichkeit sein und die machen alles, um da in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich glaube, so eine Frau war Esther zu Beginn auch. Die war auch so eine Frau, die wollte unbedingt nach oben. Und koste es, was es wolle und auch Haltung und so, egal. Sie ist eigentlich Jüdin. Aber sie verleugnet ganz bewusst ihre Herkunft, damit sie damit keine Probleme hat. Und sie tut sozusagen mit Absicht diese ganzen alten Beziehungen abtrennen, damit sie diese Position einnehmen kann. Und nun kommt es aber so, dass das jüdische Volk bedroht wird. Und jetzt kann Esther, was macht Esther jetzt? Dann kommt ihr Cousin zu ihr, der Mordechai, und er erzählt ihr, der König hat einen Erlass in alle Provinzen geschickt und will alle Juden verfolgen lassen. Er gibt sozusagen die Juden zur Plünderung frei. Und dann sagt Mordechai, jetzt haben wir nur noch dich, Esther. Du bist unsere letzte Chance. Der Hintergrund ist, das ist so ein bisschen wie ein Kammerspiel, auch dieses ganze Buch. Da gibt es einen bösen Menschen am Hof und der möchte sich gerne selber bereichern. Und deswegen möchte er die Juden verfolgen lassen, um dadurch mehr Geld für sich selber zu bekommen. Und deswegen überredet er den König. Wir haben ja schon gemerkt, der König, der ist selber nicht so ganz helle. Der hat irgendwie andere Prioritäten, als gute Politik zu machen. Der ist eher mit sich selbst beschäftigt. Er überredet den König, dass er einfach sozusagen alle Provinzen auffordern soll. Der Text ist folgender. Alle Provinzen werden dazu aufgefordert. Alle Juden, Männer, Frauen und Kinder sollen an einem einzigen Tag, dem 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, erschlagen, ermordet, ausgerottet werden. Ihr Besitz ist zur Plünderung freigegeben. Also dieser Erlass wird in alle Provinzen gesandt. Dadurch will dieser eine Mensch, der Haman, möchte sich selber bereichern. Und nun ist die Frage, was macht Esther? Der Cousin kommt zu Esther und sagt, du musst jetzt irgendwas tun. Esther ist jetzt da, sie hat sozusagen ihre Karriere verfolgt, sie ist jetzt endlich da, wo sie hin wollte. Sie hat alles dafür getan, sie hat alle Demütigungen ertragen, alles mit sich machen lassen, damit sie jetzt da steht, wo sie ist. Aber sie sieht, da gibt es, da ist eine besondere Verantwortung bei ihr jetzt, weil sie eben in einer Machtposition ist. Ist eine besondere Verantwortung bei ihr. Und am liebsten hätte Esther wahrscheinlich, dass es irgendwie ein klares Zeichen gibt, ne? Dass Gott ihr irgendwie in irgendeiner besonderen Form sagt, mach es so. Also entweder es ist egal, ist nicht dein Bier mit dem Volk, oder du musst es jetzt durchziehen, koste was es wolle. Aber in der Geschichte wird uns nicht erzählt, dass es so ein besonderes Zeichen von Gott gibt. Gott taucht tatsächlich in diesem Buch gar nicht auf. Also muss Esther sich entscheiden. Sie hat alle Freiheit. Eigentlich gibt es keinen besonderen Druck, sondern es ist wirklich ganz bei ihr. Und sie sagt dann, sie nimmt dann eben die Verantwortung auf sich. Und das bedeutet, sie muss zum König gehen, sie muss ihm sagen, ich selbst bin eine Angehörige dieses Volkes, das du da verfolgen willst. Und ich selbst, ich bin nicht nur deine Schönheitspuppe, sondern ich habe auch andere Anliegen und ich möchte dich dazu überreden. Und genau das macht sie. Sie geht zum König und das war irgendwie auch ganz dramatisch, weil man kann dort nicht einfach zum König gehen. Das ist so ein bisschen wie ein Gott. Wenn du selbst nicht gerufen wirst zum König, dann kannst du nicht zum König. Es sei denn, du riskierst, dass du dann irgendwie, dass du dann zum Tode verurteilt wirst. Also sie muss dann sich beim König melden und muss dann riskieren, dass er sie abweist und dass sie dann den Tod auf sich nimmt. Aber sie macht es. Sie zieht es durch. Und die entscheidende Szene, die lese ich euch jetzt hier vor nochmal, ein Stück Märchen. Die entscheidende Szene findet beim Essen statt. Also Esther arrangiert dann ein Abendessen mit dem König, mit diesem Haman, dem bösen Menschen, der die Juden vernichten will, und sie selbst. Sie ist also diejenige, die nicht öffentlich konfrontiert, die nicht öffentlich Nein sagt, sondern die nutzt die Klugheit im Hinterzimmergespräch. Die nutzt sozusagen ihre Verbindung zu dem König und stellt auf diese Weise diesen bösen Menschen bloß. Also der König und Haman fanden sich zum Essen ein. Und der König, beim Wein richtete der König an Esther dieselbe Frage wie am Tag zuvor. Was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs. Die Königin antwortete ihm, wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und du mir eine Bitte erlauben willst, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes. Man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man will uns töten, ermorden, ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit belästigt. Da sagte König Xerxes und er wandte sich dabei an die Königin Esther, wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der solche schändlichen Pläne ausheckt? Also der König, der ist einfach jenseits, ne? Der ist einfach irgendwie in einer eigenen Welt. Wo ist dieser Mann? Esther antwortete, unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Voll Zorn stand der König von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman trat auf Königin Esther zu und flehte um sein Leben. Er spürte, dass der König schon seinen Tod beschlossen hatte. Als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman knien vor dem Polster, auf dem Esther lag. Empört rief er, jetzt tut er sogar der Königin Gewalt an. Und das in meinem Palast. Kaum war das Wort aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllten schon die Diener das Gesicht Hamans. Einer der königlichen Eunuchen sagte, da ist doch noch der Galgen, den Haman für Mordechai, die Cousine der Königin, errichten ließ. Er steht auf Hamans eigenem Grundstück. Er ist 20 Meter hoch. Hängt Haman daran auf, befahl der König. So wurde Haman an den Galgen gehängt, den er selbst für Mordechai bestimmt hatte. Darauf legte sich der Zorn des Königs. Also das Buch endet ein bisschen wie ein Märchenbuch enden muss, denn alles wird gut. Der böse Mensch wird gefunden und wird entlarvt. Der König trifft endlich die richtige Entscheidung und Mordechai und Esther werden gerettet. Und auch in dieser letzten Szene, also da steckt wieder so, der Haman will bei Esther um sein Leben fliehen und dann stolpert er und fällt auf sie drauf und genau in diesem Moment kommt der König rein und sagt, was ist denn jetzt hier los? Willst du auch noch meiner Frau Gewalt antun? Ganz schlechter Zeitpunkt für einen Stolperer. Also und dann wird er an diesem Galgen aufgeknüpft, diesen 20 Meter hohen Galgen, den er eigentlich für jemand anders bestimmt hat. Wieder so ein Quatsch. Also da steckt ganz viel Quatsch in der Geschichte. Aber trotz diesem ganzen Witz, dieser ganzen Quatsch, sind doch diese beiden Personen, ist es was Ernstes, was uns das bedeuten mag. Die Vashti, die sich so stark sozusagen Haltung zeigt, und die Esther, die in einer Situation, wo ihre Verantwortung gefragt war, sich dafür entscheidet, Verantwortung für andere zu übernehmen. Am Ende dieser Predigt möchte ich noch kurz was zu diesen komischen Details sagen. Weil wir könnten meinen, diese komischen Details, dieses Witzige, deshalb müssten wir das Buch nicht so ernst nehmen. Wo Witze gemacht werden, da scheint es irgendwie oft nicht so ernst zuzugehen. Aber manchmal oder oft ist eigentlich das Gegenteil auch der Fall. Denn gerade im Humor steckt oft ein ernster Kern. Und gerade sind oft die Menschen, die am meisten leiden, die auch am meisten lachen. Judiths Opa hat immer den Spruch gesagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also wenn man entgegen dem, was eigentlich die Welt so auf einen einprasselt, wenn man es trotzdem schafft, dem eine Leichtigkeit abzugewinnen, eine humorige Note. Es ist für diejenigen, die sonst oft nicht so viel Lachen haben, dafür ist der Humor gemeint. Und deswegen hat jetzt diese Predigt eigentlich zwei Zauberwörter, sage ich mal. Das eine ist Haltung und das andere ist Humor. Mut haben, schlau sein, aber auch die Leichtigkeit bewahren, lächeln und schmunzeln. Man muss der ernsten Seite des Lebens zur Wahrheit verhelfen und gleichzeitig die Leichtigkeit des Lebens durch den Humor bewahren. Mit Haltung und Humor, damit soll Gott uns segnen. In der kommenden Woche und in allen Tagen unseres Lebens. Amen.
Wir halten einen Moment der Stille.